26. Kapitel. Wir müssen durch das Okavango-Delta hinauf an die Nordgrenze. In dieser Saison brauchen wir dann nicht ein Boot? Die Flut des Okavango dürfte auf dem langen Weg durch Angola und Namibia bis jetzt höchstens die Grenze am Caprivi-Strip erreicht haben, und es hat kaum größere Regenfälle gegeben. Monazepe grinste und sein Gesicht zersprang wieder in tausend Falten. Wir werden am unteren Ende des Deltas an den Flüssen Nabe und Tamalakane entlangfahren. Die führen jetzt noch kein Wasser. Hier! Margot Nishu hatte dem Buschmann-Fahrer ihre detaillierte Straßenkarte anvertraut. Sie hatte am Wochenende, nachdem der Funkspruch von ihrem Farmmanager eingetroffen war, die ganzen 700 Kilometer mit dem Wagen zurückgelegt, um Leinet das Vorhaben auszureden, jetzt nach Simbabwe zurückzukehren. »Ihr beide habt außerdem keine Pässe«, wandte die botswanische Informationschefin gegenüber Leinet und Jennifer ein. »Ihr würdet am Flughafen in Harare sofort festgehalten.« Aber es war vergeblich, Leinet von dem einmal gefassten Entschluss abzubringen. Sie fühlte sich nach den wenigen Tagen auf der Farm wieder körperlich fit, und Gertrud Steiner hatte wenig dazu beigetragen, die Entscheidungslage zu ändern. Diese entsprach durchaus ihren eigenen Plänen. So war beschlossen worden, die Route nach Norden zu nehmen, zur Grenzstelle am Sambesi, an dem, Folge kolonialer Grenzziehung, vier Länder zusammenstießen: Botswana, Namibia, Sambia und Simbabwe. Und nur knapp 200 Kilometer entfernt im Westen stieß als fünftes Land Angola an den ominösen Caprivi-Strip, der sich wie ein Tentakel als 30 bis 100 Kilometer breiter namibischer Korridor zwischen drei Länder schob. Die Geschichte dieses seltsamen Landstreifens war eng verknüpft mit deutschen Kolonialanstrengungen, die sich vor 100 Jahren gegen das britische Kolonialreich durchgesetzt hatte. Kaiser Wilhelm II. Hatte aggressiv Deutschlands afrikanisches Imperium aufgebaut, und der Nachfolger Bismarcks im Reichskanzleramt, Georg Leo Graf von Caprivi de Caprera de Montecuccoli, erreichte in Verhandlungen mit den Briten einen Landzugang zu dem nach Osten fließenden Sambesi. Die Idee war, so eine Verbindung zur ebenfalls deutschen Kolonie Tanganyika an der Ostküste Afrikas herzustellen. Eine Fehlinvestition, denn Katarakte und natürlich die Viktoriafälle ließen eine Schifffahrt nicht zu. Um einen Krieg der beiden Großmächte zu vermeiden, kompensierte Großbritannien später den deutschen Kaiser mit einem Verrücken der Südgrenze Kenias nach Norden. Der schneebedeckte Kilimanjaro wurde so Bestandteil von Tanganyika und zu einem zweifelhaft schillernden Juwel in der deutschen Kaiserkrone. Gertrud Steiner hatte diese Geschichte nicht gekannt, sie erfuhr sie beim letzten gemeinsamen Frühstück mit Margot Nishu. In Kasungula, dem Grenzort auf simbabwischer Seite, werdet ihr wahrscheinlich weniger Schwierigkeiten haben, klärte diese die drei Frauen auf. Es ist ein Schmugglerort und, wie es heißt, drücken dort sogar die Grenzbeamten ein Auge zu, wenn man ihnen harte Devisen offeriert. Kasungula ist ein Schwarzmarkt für Devisen aller Art, vor allem der Anrainerstaaten. Wir wissen das, aber wir können wenig dagegen tun. Ich habe euch bewusst diesen Grenzübergang empfohlen, obwohl ohne Ausweispapiere wird sich da auch nichts machen lassen. Schmunzelnd knallte sie nach ihren letzten Worten zwei botswanische Pässe auf den Frühstückstisch. Sie sahen keineswegs neu aus, aber als Leinet und Jennifer der Aufforderung nachkamen und jeder einen in die Hand nahm, entdeckten sie überrascht ihre Porträts auf den ordentlich gestempelten Passbildern. »Woher stammen die Fotos?« fragte Leinet verblüfft und zeigte das ihre Gertrud. Als diese aufblickte, sah sie in das verlegene Gesicht der Informationschefin. Margot Nishu zog schuldbewusst den Kopf ein. »Es ließ sich nicht vermeiden, meine Liebe. Auch die Sicherheit unseres Landes steht auf dem Spiel, wenn sich da im Nachbarland eine internationale Konspiration zusammenbraut. Bei den Fotos war mir mein alter Partner in Harare behilflich. Keine Sorge«, beschwichtigte sie. »Ich habe einen glaubhaften Vorwand benutzt, aber...« Etwas unsicherer schaute sie nun die Innenflächen ihrer erhobenen Hände an. Ich habe auch Eien einweihen müssen. Eien? Gertrud suchte in ihrem Gedächtnis. Den Namen hatte sie doch erst kürzlich gehört. Ja, Generalleutnant Ein Kamer, den Chef unserer Streitkräfte. Er ist ein persönlicher Freund, und nur mit seiner Befürwortung konnte ich diese beiden Pässe, ausgestellt auf andere Namen, bekommen. Ihr werdet bis zur Grenze unter seinem Schutz stehen. Da war es wieder, das schreckliche Geräusch, das sie zuletzt am Sambesi gehört hatte. Leinet schrie auf und klammerte sich auf dem Rücksitz des Land Rovers an Gertrud, die sogleich den Zusammenhang erahnte. »Es ist bloß einer von Kamas Hubschraubern, Leinet«, beruhigte sie die Freundin. »Er lässt uns wissen, dass er aufpasst.« Der Helikopter hatte sich von hinten genähert, und der Buschmann am Lenkrad musste abbremsen, als die Maschine nun im Tiefflug die Sandpiste vor ihnen aufwirbelte. Sie hatten vor Stunden den Buffalo-Fans zum zweiten Mal durchquert, einen jener unendlich langen Drahtzäune, die seit den frühen 50er Jahren errichtet worden waren, um die kommerziellen Rinderherden vor der Übertragung von Wildseuchen zu schützen. Ein solcher Zaun legte sich viele hundert Kilometer im Süden und im Osten wie ein doppelter Kranz um das Okavango-Delta. Monazepe, der schon 6 Stunden Fahrt durch die sonnendurchbackene Staublandschaft hinter sich hatte, war missmutig auf Gertruds Frage nach den Auswirkungen dieser Zäune eingegangen. In ihren Botswana-Unterlagen hatte sie den Hinweis gefunden, dass auf 17% der Landfläche Nationalparks und Tierreservate eingerichtet waren, einem der höchsten Anteile in irgendeinem Staat der Welt. In seinem klicksenden Englisch hatte Monazepe geschimpft. »Sie schützen mit ihren Gesetzen und mit diesen verdammten Zäunen bloß die Neugier von Touristen. Die kommen, um das Wild anzugaffen. Wir dürfen nicht mehr jagen, wie es unsere Vorväter seit Tausenden von Jahren taten. Und die Zäune? Sie versperren den Wildherden den Weg zu ihren traditionellen Wasserplätzen. Allein im Jahr 1983 sind deshalb mehr als 50.000 Gnus umgekommen. Kann man sich das vorstellen? Und unser Leben? Sie haben meine Brüder und Schwestern zusammengepfercht in Ansiedlungen, wo nichts mehr unserem alten Leben entspricht. Niemand hat ihnen beigebracht, wie sie sich umstellen sollen von ihrer Art des Nomadenlebens auf Landwirtschaft oder auf irgendein Handwerk.« »Aber Sie haben es doch geschafft«, unterbrach ihn Gertrud. Monazepe reckte stolz die schmächtige Brust. »Ich habe das Flugzeug gefunden, damals, vor 8 Jahren, mit dem Bas Nishu mitten in der Wüste abgestürzt war. Er hat mir dafür diesen Job gegeben und mir gezeigt, wie Autos funktionieren.« Doch dann verfinsterte sich wieder sein runzliges Gesicht. »Ich hab Glück gehabt. Aber wissen Sie, 45 Meilen südlich von Ganzi, dort, wo ich auch gehaust habe, da kämpfen 300 Buschmann-Familien ums Überleben. Oh ja, es gibt eine Grundschule. Die Kinder da tragen Schuluniformen wie überall im Land. Aber das Brunnenwasser ist verseucht. Alle 2 oder 3 Monate schaut mal ein Doktor vorbei. Die meisten sind an Tuberkulose erkrankt und einmal im Monat kommt ein Lastwagen der Regierung mit Mais, Bohnen und mit Speiseöl.«
»Aber kann die Regierung denn nicht mehr tun?«
»Was denn?« erwiderte Monazepe und machte eine Vollbremsung. Hinter einer langen Biegung der Sandpiste hockte der Hubschrauber inmitten von Dornenbüschen am Wegesrand. Das Triebwerk war abgestellt, aber die sich langsamer drehenden Rotoren wirbelten noch immer Staub auf. Leinet hielt Gertruds Handgelenk umkrampft. Diese machte sich behutsam los, als sie das Gesicht des Mannes im grünen Uniformhemd mit den goldbestickten roten Schulterklappen erkannte, der aus der Hubschrauberluke gesprungen war und jetzt auf ihren Wagen zukam. »Er sieht tatsächlich aus wie sein Vater«, rief sie aufgeregt. Das Schwarz-Weiß-Foto aus den 40er Jahren über Margot Nischus Küchenkommode vor Augen, nahm sie verblüfft die Ähnlichkeit des hochgewachsenen Mannes mit dem jugendlichen Sir Seretse Kama wahr. Der Generalleutnant trat an den Wagen, salutierte höflich und fragte lächelnd, »Na, hat sie Monazepe auch gut unterhalten?« Der kleine Buschmann sprang von seinem Sitz auf den heißen Sandboden und stand grinsend stramm. Oder hat er sich wieder über die Regierung beschwert? Als die 3 jungen Frauen ebenfalls aussteigen wollten, hob der Offizier abwehrend beide Hände. »Bleiben Sie bloß im Schatten sitzen, Ladies, ich will Sie auch nicht länger aufhalten.
Dann wandte er sich an Gertrud Steiner. »Sie müssen unser Überraschungsgast aus Deutschland sein. Ich hoffe nur, Ihr kurzer Aufenthalt war etwas angenehmer als Ihr Ausflug auf dem Sambesi. Darf ich mich vorstellen? Ein Kama.« »Ich weiß, Commander«, hauchte Gertrud und registrierte irritiert das, wie ihr schien, spöttische Lächeln um den gepflegten Schnurrbart, als er sich nun an die anderen beiden Frauen wandte. »Wer ist Jennifer und wer ist Lynette, wenn ich fragen darf?« Beide Frauen begannen nach schoner Art in die Hände zu klatschen. Der Chef der botswanischen Streitkräfte hob sofort den Finger. »Das, meine Damen, sollten Sie vielleicht besser bleiben lassen. Sie sind für eine Weile jedenfalls keine Simbabwerinnen mehr, nicht wahr?« »Sondern Bürgerinnen Botswanas«, bemerkte er. Dann erkundigte er sich, »sprechen Sie ein wenig Zwana?« Lynette nickte. Der Schrecken der Flucht, der immer mit dem Dröhnen eines Hubschrauers verbunden bleiben würde, fiel allmählich von ihr ab, und sie fand Worte des Dankes für die Hilfe des hohen Offiziers. »Es tut mir so leid, was Ihnen widerfahren ist«, antwortete Kama, »und ich hatte gehofft, Sie vielleicht doch noch von diesem Plan abbringen zu können, sich neuer Gefahr auszusetzen.« Die brütende Hitze, die bisher leidlich vom Fahrtwind abgehalten worden war, wurde Gertrud erst in diesem Moment des einsetzenden Schweigens bewusst. Nervös löste sie an ihrer Vorderseite den durchgeschwitzten Blusenstoff von der Haut. Dann sah sie erleichtert, wie Lynette stumm den Kopf schüttelte. Der Kommandeur betrachtete sie eine Weile nachdenklich, bevor er die Hand hob. Aus dem Hubschrauber sprang ein Soldat und eilte mit einer Mappe unter dem Arm heran, die er salutierend übergab. Kama hielt sie einen Augenblick geschlossen in der Hand. Als er sie öffnete, sagte er, »Ich muss Sie davon in Kenntnis setzen, dass Sie daheim wahrscheinlich nicht mehr mit dem Schutz von Seniorminister Max Matambo rechnen können.« Er nahm eine zusammengefaltete Zeitung aus der Mappe und reichte sie Lynette. Gertrud erkannte sofort das Gesicht Matambos, das auf einem Foto der ersten Seite prangte. »Dies ist eine Ausgabe des Chronicle, die heute Morgen in Bulawayo erschien. Ich habe sie mir mit der Mittagsmaschine bringen lassen und mich dann sofort mit dem Hubschrauber auf den Weg gemacht, um sie noch vor dem Grenzübertritt abzufangen. Sie sollten wissen, was darin steht.« Lynette faltete die Zeitung so auseinander, dass alle das Titelblatt sehen konnten. Kama erläuterte, »Der Chronicle war an der publizistischen Vorfront bei der Aufdeckung dieser Korruptionsaffäre in Simbabwe, bei der einige Minister und andere hohe Politiker in Harare beschuldigt worden sind, sich unter Missbrauch ihrer Privilegien illegal fabrikneue Autos beschafft und mit immensem Profit weiterverkauft zu haben. Ich weiß nicht, inwieweit Sie die Angelegenheit haben verfolgen können. Matambo hat es erwähnt, als er uns am Sambesi traf«, murmelte Lynette, die entsetzt auf die Schlagzeile starrte. »Nun, der Seniorminister musste während der vergangenen Tage mehrmals vor einem öffentlich tagenden Untersuchungsausschuss aussagen«, fuhr der Offizier fort. »Dies ist das Ergebnis«, er wies auf die Schlagzeile. »Er ist gestern von allen Ämtern zurückgetreten.« Lynette ließ die Zeitung sinken. »Er ist niemals schuldig. Es kann nicht sein.« »Nun«, erwiderte der Offizier mit einer gewissen Bitterkeit, »soweit ich seine Verteidigung verfolgt habe, scheint es, dass seine, wie soll ich es nennen, seine Gutmütigkeit möglicherweise von ein paar Lumpen in seiner Umgebung ausgenutzt worden ist. Ich habe ihn jedenfalls als einen sehr integeren Menschen kennengelernt, und immerhin ist er wohl derjenige Politiker in der alten Garde um den heutigen Präsidenten, der von den Rhodesiern am längsten eingesperrt worden war, über 20 Jahre.« Er blätterte in seiner Mappe und fuhr dann an Gertrud gewandt fort. »Sie sind Journalistin, nicht wahr?« Als die Fotografin nickte, sagte er betont sachlich, »Ich gehe davon aus, dass Sie, und natürlich auch Sie beide«, dabei sah er Lynette und Jennifer an, »dass Sie akzeptieren können, nichts von dem weiterzugeben, was ich Ihnen jetzt sagen werde. Habe ich Ihr Wort?« Wieder nickte Gertrud, und auch die beiden Freundinnen stimmten mit einer erwartungsvollen Kopfbewegung zu. Der Kommandeur sagte, ohne den Buschmann anzusehen, der noch immer in Hab-Acht-Haltung neben ihm stand, »Monazepe, ich glaube, mein Pilot hat einen kühlen Schluck in seiner Feldflasche.« Der kleine Mann guckte zunächst verdutzt von einem zum anderen, dann grinte er über das ganze Gesicht und sprang davon. »Sie werden verstehen, dass sich mein Land in einer besonders prekären Lage befindet. Südafrika ist für uns immer eine Bedrohung gewesen.« Gertrud musste sofort an das Schicksal seines Vaters denken. »Dennoch haben wir deutlich unsere Solidarität mit den Frontlinienstaaten gegen das Apartheid-Regime erklärt, Andererseits sind wir wirtschaftlich total abhängig von der Burenrepublik. So beobachten wir natürlich genau, was in unserer Nachbarschaft vor sich geht. Und dafür haben wir einen sehr effektiven Geheimdienst. Er klopfte auf die Papiere und klappte die Mappe zu. Uns ist schon seit längerem klar geworden, dass sich in Simbabwe ein Machtkampf abspielt. Ein Kampf sozusagen in Fortsetzung alter Konflikte in der Zeit des Befreiungskampfes, herübergeschleppt in die Zeit nach der Unabhängigkeit von den schon damals sich bekämpfenden Fraktionen. Verstehen Sie mich recht, wir haben keineswegs die Absicht, uns da einzumischen, aber es ist natürlich letzten Endes eine Angelegenheit der Stabilität in der ganzen Region, nicht wahr? Kama strich sich nachdenklich über den Schnurrbart. Ihre Berichte über Ihre persönlichen Erlebnisse lassen eine Dimension von Konspiration erkennen, die uns nicht gleichgültig sein kann. Und es macht uns besorgt, dass wir Hinweise auf eine Beteiligung der First Lady an all diesen illegalen Unternehmungen in Simbabwe haben. Sally Mugabe? Lynette unterbrach den General und schüttelte den Kopf. Sie ist viel zu krank. Wir wissen das. Schließlich wurde das Dialysegerät für Sie in Südafrika über einen Mittelsmann hier in Botswana gekauft. Dennoch, Sie können mir glauben, dass wir in solch einer wichtigen Angelegenheit unsere Hausaufgaben machen. In diesem Fall durch unseren Mann in Bulawayo. Der Chronicle ist ja eine Zeitung, die nicht gerade mit Aufmerksamkeit in den Hauptstädten dieser Region gelesen wird, auch nicht in Harare. Aber plötzlich gab es diesen ehrgeizigen Chefredakteur, der glaubte, bloß seiner journalistischen Pflicht zu folgen, als ihm Informationen über das Verschwinden ganzer Autoflotten zugespielt wurden, die von höchsten Funktionären aus dieser Willowvale-Fabrik in Harare beschafft und illegal weiterverkauft wurden. Unserem Mann in Bulawayo bestätigte dieser Chefredakteur, seine Reporter gingen jetzt Gerüchten über die Involvierung der First Lady nach. Ich gebe zu, alles sehr ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass auch der Chronicle zum Mass Media Trust gehört und der wird ja vom Informationsministerium in Harare kontrolliert. Aber Bulawayo ist noch immer die Hauptstadt des Matabele-Landes, warf Jennifer ein, und die ZAPU ist für uns ein Dibele da. War es. Bis zum Zusammenschluss mit Mugabes ZANU-Partei vor 2 Jahren. Ian Kama schien zunehmend Interesse an dieser Diskussion zu gewinnen und wandte sich an Lynette, die von der Zeitung aufblickte. »Eben«, schnaufte sie, »hier stehen die Namen derer, die als Erste in diesen Skandal verwickelt worden sind. Der Verteidigungsminister, die Gouverneure von Matabeleland Nord und von Matabeleland Süd, alle von ihrer Herkunft her Ndebele. Sie haben aber nicht mit der ZAPU zusammengearbeitet. Alle drei sind auf ihren ZANU-Posten von Mugabes Gnaden. Und Enos Nkala, der Verteidigungsminister, war heftigster Gegner von ZAPU-Führer Joshua Nkomo, der dem Zusammenschluss mit Mugabes ZANU zustimmte. Nkala war es, der Nkomo in der sogenannten Dissidentenzeit wegen heimlicher Waffenlager verhaften ließ. Lynette faltete die Zeitung zusammen und blickte zum Horizont, der sich im Osten über den flachen Dornenbüschen in Staub und Sonnengeflimmer verlor. »Ja, Bulawayo ist die Hauptstadt des Matabele-Landes geblieben, und ich glaube, der Kollege Chefredakteur beim Chronicle hat nicht bemerkt, dass er Handlanger bei der Begleichung alter Rechnungen ist.« »Interessant, diese Analyse«, bemerkte der General, »aber im Zusammenhang mit dem, was Ihnen widerfährt, muss man wohl eine ungeheure kriminelle Energie konstatieren, die da freigesetzt worden ist. Erlauben Sie?« Er griff nach der Zeitung, die Lynette noch immer in den Händen hielt, und schlug den Mittelteil auf. »Eine kleine Notiz dürfte Sie vielleicht noch interessieren, eine für gewöhnliche Zeitungsleser wohl unbedeutende Meldung aus Brüssel. Hier. Danach sind bei einem ungeklärten Verkehrsunfall in der belgischen Hauptstadt ein Provinzgouverneur aus Simbabwe sowie ein weiterer, bisher noch nicht identifizierter Afrikaner ums Leben gekommen. Nicolas Santos«, entfuhr es der perplexen Gertrud Steiner. Eine Sekunde später nahm sie Jennifers Reaktion wahr, die entsetzt die Hände vor ihr Gesicht geschlagen hatte. »Und der Gouverneur? Er war auch ein Debele.« Besorgt sah Ian Kama die drei Frauen der Reihe nach an. »Wollen Sie unter diesen Umständen noch immer weiterfahren?« Lynette senkte den Kopf. Nach einer Weile sagte sie leise, »Ich muss.« Dann schaute sie auf und schlug mit fester Stimme vor, »aber ich kann es alleine tun, bitte.« Und sie wandte sich an die beiden Freundinnen. Gertrud und Jennifer legten ihr ohne Zögern ihre Arme um die Schultern. Resigniert holte der Kommandeur eine militärische Landkarte aus seiner Mappe, die er auf dem Kühler des Land Rovers ausbreitete. »Sie befinden sich jetzt hier, etwa 100 Kilometer vor Kasane, dem Grenzort auf unserer Seite. Sie werden noch ein Stück durch den Chobe-Nationalpark fahren. In Kasane gehen Sie zu Fuß über die Grenze nach Kasungula auf der anderen Seite. Sie können sich von dort ein Taxi nach Victoria Falls nehmen. Dort werden Sie weit nach Einbruch der Dunkelheit eintreffen. Es liegt rund 75 Kilometer entfernt von der Grenze. Ein Flugzeug nach Harare werden Sie erst morgen Nachmittag nehmen können.« Er faltete die Karte zusammen und steckte sie zurück. »Falls Sie in Victoria Falls Schwierigkeiten haben, weichen Sie sofort nach Sambia aus. Die Grenze ist leicht zu Fuß zu erreichen. Sie müssen über die Brücke, die die Schlucht unmittelbar an den Wasserfällen überspannt. Dahinter liegt die Stadt Livingston. Ich werde Ihnen eine Adresse geben, von wo aus Sie mich direkt per Funk erreichen können. Vernichten Sie bitte den Zettel, sobald Sie ihn nicht mehr brauchen. Sie finden darauf auch zwei zuverlässige Kontakte in Harare.« Der Offizier hielt einen Moment inne, dann sagte er eindringlich: »Ich setze großes Vertrauen in Ihre Fähigkeit, verantwortlich mit all diesen Informationen umzugehen. Bitte enttäuschen Sie mich nicht.« Und mit großem Ernst fügte er hinzu: »Vermeiden Sie auf alle Fälle, über Nacht in Kasungula zu bleiben. Es ist ein äußerst unsicherer Ort, ein Zentrum im südlichen Afrika für Schmuggel- und Schwarzmarktgeschäfte aller Art. Wir haben erst kürzlich verborgen im Lastwagen eines weißen Südafrikaners Rhinozeroshörner und Elefantenzähne im Schätzwert von 500.000 US-Dollar gefunden. Eine Woche vorher wurden 29.000 Schachtel mit Mandrax-Tabletten sichergestellt, einer Droge, die aus Bombay über ostafrikanische Häfen den Kontinent überschwemmt. Und von unserer Seite werden gelegentlich dort illegal Diamanten verhökert.« Gertrud Steiner hätte gerne ihre Kamera herausgeholt, um diesen beeindruckenden Mann zu fotografieren, und ihr war dabei nicht ganz klar, ob es ein professionelles oder eher ein privates Interesse war. Klar war ihr jedoch, dass sie damit unnötig das Vertrauen des Kommandeurs strapazieren würde, der sich jetzt anschickte, von dieser außerordentlichen Szene abzutreten. Er reichte höflich zunächst ihr die Hand, dann Jennifer. Bei Lynette zögerte er einen Moment. Schließlich fasste er mit beiden Händen um ihre Schultern und sagte: »Ich bewundere Ihren Mut.« Er überreichte ihr ein versiegeltes Kuvert, dann machte er auf dem Absatz kehrt. Als ihm der aufmerksame Monazepe vom Helikopter entgegengerannt kam, wandte sich Ian Kamer noch einmal kurz um, winkte mit der Hand und rief: »Good luck!«